Wir stehen vor einer ganz coolen Woche, weil nächste Woche Sonntag werden besondere Leute unter uns gefeiert. Und da wir bei CAS keinen Gottesdienst haben nächste Woche Sonntag, müssen wir die Feier eine Woche schon vorziehen. Deswegen würde ich sehr gerne jetzt einladen, alle, die nicht zu dieser Kategorie passen und sie keine Frauen sind, das heißt alle Männer, gern aufzustehen, würde ich einladen, aufzustehen. Nee, alle die, also Männer, also alle Frauen bleiben sitzen, Männer stehen einfach auf. Alle Männer stehen auf. Und unser Geschenk an alle Mamas und vielleicht werdende Mamas heute wird ein kräftiges Applaus. Und wir freuen uns, dass es so viele wunderbare Frauen gibt unter uns. Herzlich willkommen bei Kirche am Start und Happy Mother Day. Ja. Ja, großartig mit euch. Wie du da merkst, die Mamas haben großartige Superkräfte und sie stellen sich die Frage natürlich, ob es anderen Leuten in dieser Welt gibt mit Superkräften. Und dann kommen auch die Nächsten. Ja, die haben Superkräfte auch. Und sie werden am Donnerstag gefeiert. Das heißt, nächste Woche. Vergiss nicht, wir feiern sowohl die Mamas als auch die Papas. Und wir feiern eigentlich als Gemeinde gerne sowohl die Männer als auch die Frauen. Was eigentlich der Sinn meiner Predigtreihe heute, also meine Predigt mit euch heute sein wird. Weil bevor man ein Papa wird, ist man vielleicht ein Mann. Bevor man eine Mama wird, ist man eine Frau. Und die Frage heute Nachmittag wird sein, was hat Gott mit Mann und Frau zu tun? Was hat Gott mit Papa und Mama zu tun? Und wie will er uns da unterstützen? Ich will beten und dann lege ich los. Himmlischer Herr, wir danken dir, dass wir uns hier Gedanken machen können über Männer und Frauen. Und dass wir auch diesen Tagen haben, um uns bewusst daran zu erinnern, dass es nicht selbstverständlich ist, Mamas, Papas zu sein, aber auch, dass wir unserem Geschlecht, unsere Identität als Geschenk von dir annehmen dürfen. Und wenn wir uns Gedanken machen über die Implikationen davon, bitten wir, dass du uns heute leitest, dass du uns inspirierst und jeder von uns nach Hause geht mit neuem Impuls, über das Bild von Mann und das Bild von Frau in der Gesellschaft. Amen. Unser Thema heute ist, Frauen sind anders, Männer auch. Frauen sind anders, Männer auch. Oder wie hat sich Gott es gedacht mit dem Dasein und das Zusammenleben von den beiden Geschlechtern in dieser Welt? Ich fange ganz vom Anfang an in der Bibel. In der ersten Stelle, wo Menschen, wo Männer und Frauen erwähnt werden, das ist in 1. Mose 1, 26 bis 27. Wir lesen Folgendes in dieser Stelle. Gott sprach, lass uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und das Vieh und über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Nun, wenn wir diesen ganz ersten Worten über Mann und Frau lesen in der Bibel, wir können einfach nicht hier daran vorbeigehen, dass Gott schafft, in seiner Weisheit Mann und Frau beiden zu seinem Ebenbild. Das heißt, das allererste, die allererste Aussage von der Bibel über Mann und Frau ist, dass keiner von denen ist mehr Ebenbild Gottes als der andere. In anderen Worten, die erste Aussage die Bibel über Mann und Frau ist, dass das sind beiden Wesen mit dem absoluten gleichen Wert vor Gott. Nun, das klingt so trivial und man geht so schnell darüber, aber es ist nicht immer selbstverständlich. Ich kann mich an eine Hochzeit erinnern, was nicht lange her, wo ein Prediger erwähnte, dass eigentlich ist das eine Geschlecht geschaffen, weil der andere Geschlecht existiert. Und wäre dieses erste Geschlecht nicht da, dann hätte man das andere Geschlecht nicht gebraucht. Ich will auch nicht sagen, welches Geschlecht da gemeint ist. Aber das ist keine adäquate Lesen von dem ersten Kapitel in der Bibel, das erwähnt, das spricht von Männern und Frauen. Gott will zeigen, so wie wir sind, sind wir vor ihm gleich. Gott bleibt nicht nur dabei. Wir sehen hier, dass der eine Gott schafft die Menschheit in seinem Ebenbild und er schafft sie in zwei unterschiedlichen Geschlechtern. Also er schafft nicht ein Ebenbild, was unbestimmt ist. Er schafft sie als Mann und Frau. Das bedeutet, um den gesamten Gott zu widerspiegeln, schafft er eine Vielfalt, die einander notwendig hat. Und das ist für uns eine sehr wichtige Aussage. Denn diese Aussage bedeutet, Gott hat nicht die Frage gestellt an Lionel, willst du Mann oder Frau sein? Er hat Menschheit als Mann und Frau geschaffen. In anderen Worten, er hat die Identität des Geschlechts bestimmt, festgelegt. Nun, ich weiß nicht, wie gut du die Aktualität verfolgst, aber gerade das ist eine große Frage in unserer Gesellschaft. Wieso kann es sein, dass jemand von außen meinem Geschlecht oder meine Identität festlegt? Soll es nicht so sein wie in jedem anderen Bereich meines Lebens, wo ich bestimme, was ich sein will? Eigentlich die Frage wäre zu stellen, kann ich meine Identität nicht selbst bestimmen? Nun, ich denke, bevor ich da was sage, jeder kann und darf wahrscheinlich machen, das, wonach ich spüre. Die Frage ist nur, ob wir das, was hinter diesem Satz steht, oft bedenken. Ich werde nicht alle Punkte geben, aber vielleicht nur einen Punkt. Jedes Mal, wenn wir denken, wir würden selber unsere Identität festlegen, dann glauben wir an eine Illusion, die nicht existiert. Keiner von uns setzt wirklich, wirklich seine Identität fest. Ich nehme ein Beispiel. Wenn ich selber entscheiden müsste, was meine Identität ist, dann müsste ich in mir hineinschauen. Und jeder hier, der in sich hineinschaut, wird unterschiedliche Tendenzen merken. Du wirst in dir vieles merken, feststellen, sogar Sachen, die sich gegenseitig ausschließen. Mal willst du das werden, aber das passt eigentlich mit dem anderen, was du sein willst. Mal will ich das sein, aber das passt nicht mit dem anderen. Sachen, die in mir sind. Und es wird oft so schön gemalt in Filmen, wo man so das Teufel-Ich habe und das Engel-Ich habe. Und irgendwie, wenn ich Gedanken habe, die beiden kämpfen in sich. Und letztendlich muss ich immer entscheiden. Immer entscheiden, was ich in dem Augenblick sein will. Die Frage, die ich dann stellen würde, wenn ich sagen will, ich bestimme meine Identität, ist, worauf basiert meine Entscheidung? Worauf basiert diese Entscheidung, dass ich das jetzt leben will oder ich will etwas anders leben? Mein Vorschlag wäre, diese Entscheidung hat mit deiner Gesellschaft zu tun. Vor 1000 Jahren, einem starken Germanen, vielleicht waren die Germanen älter als vor 1000 Jahren, falls sie älter waren, stell dir mal vor, du bist jetzt ein German, ein starken German-Mann. Und du hast in dir zwei unterschiedliche Gefühle, die scheinen dich zu definieren. Das eine ist, du hast das Empfinden als starken Germanen, dass du dich angezogen fühlst von Männern, von Leuten deines Geschlechts. Du hast aber auch ein anderes Gefühl als alten Germaner. Du willst jeder zermatzen, der auf deinen Weg kommt. Du hast Aggressionpotenzial. Du liebst Aggression. Nun, als alten Germanen damals war es sehr wichtig, dein Aggressivitätspotenzial. Weil man brauchte es, um sich zu beschützen. Eigentlich würdest du Ehre bekommen und Wert bekommen, je mehr Leute du zerstören kannst. Weil dann bist du für die gesamte Gesellschaft nützlich. Es bedeutet, deine gesamte Gesellschaft hätte dir gesagt, wow, einen guten Germanen muss auf jeden Fall dieses Gewaltpotenzial aufbauen. Aber das mit dem anderen Mann gehört nicht zu dem guten Germanen. Und was machst du als guten Germanen in der Zeit? Dann lässt du die Identität, die zu der Gesellschaft passt, zu und das andere versuchst du zu unterbrechen, zu unterdrücken. 1000 Jahre später, du bist jetzt ein moderner Germanen und du gehst dich irgendwo bewerben. Und du hast beide Tendenzen, dieselben beiden Tendenzen in dir, in deinem Herz. Und dein Chef stellt dir die Frage, was sind deine Stärken? Nun, du wirst deinen Stärken niemals sagen, ich kann aggressiv sein. Das ist meine Stärke. Eigentlich, wenn du die Aggressivität in dir spürst, jetzt gehst du in die Therapie. Damit du es abbauen willst. Das, was für den Germanen wichtig war, ist für dich total irrelevant. Das geht nicht mehr. Du könntest aber deinem Chef sagen, ich fühle mich eigentlich von Männern angezogen, ohne Angst zu haben, dass er irgendwas sagt, weil du könntest ihn sogar verklagen. Das heißt, der moderne Germane könnte das andere Gefühl eher seine Identität sehen als die Aggression. Verstehst du, worauf ich hinaus will? So oder so, es gibt immer etwas außerhalb von uns, was bestimmt, was wir als Identität zulassen oder nicht. Die Frage ist nur, und das ist die Frage für jede von uns, wird es die Gesellschaft sein, die sich auch weiterhin ändern wird? Oder gehen wir mit der biblischen Alternative, die von einem Gott spricht, der uns kennt, in seinem Ebenbild geschaffen hat und deswegen behauptet zu wissen, was für uns richtig ist? Weil so oder so, irgendwas bestimmt das, was du denkst, deine Identität ist. Und eigentlich der gute Rat wird sein, hör dir einfach zu, wie Gott diese Identität vorstellt. Und am Ende kannst du sehen, bringt es mich zu mehr und bringt es anderen um mich herum zu mehr oder nicht. Nun, diesen zwei Menschen, die da geschaffen worden sind, die sind in Harmonie geschaffen, aber irgendwann ist ihre Harmonie kaputt gegangen, weil sie sich auch gegen Gott gestellt haben. Und das, was geschehen ist, ist von diesem Zeitpunkt, herrscht Krieg zwischen Geschlechten. Nun, die ganze Geschichte der Bibel ist die Geschichte, wie Gott uns eigentlich von allen diesen Sachen, die uns zerstören, heilen will. Und darunter fällt auch dieses Krieg von den Geschlechten. Nun, was stellt sich Gott vor, wie das jetzt sein sollte? Und das bringt uns zu der Hauptstelle eigentlich unseres Tages heute. Und das ist Epheser Kapitel 5. Und das findet ihr hier. Jetzt das, was Gott sagt oder Paulus sagt später im Neuen Testament über Frauen und Männer. Er sagt, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie unserem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er der Retter des Leibes. Also wie die Kirche sich Christus unterordnet, so sollen die Frauen in allem den Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen und rein zu machen durch das Bad im Wasser, durch das Wort. So wollte er selbst die Kirche vor sich hinstellen, würdig, ohne Flecken und Falten oder dergleichen, denn heilig und makellos sollte sie sein. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie den eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn noch nie hat jemand sein eigenes Fleisch gehasst. Nein, jeder nährt und pflegt sie, wie auch Christus die Kirche. Nun, dieses Vers spricht ganz klar über Ehe, Und viel von dem, was hier steht, gilt eigentlich für verheiratete Leute. Aber die unter euch, die verheiratet sind, wisst, in jeder Ehe bringst du den Mann, den du vorher warst, und du bringst die Frau, die du vorher warst. Das heißt, es ist nicht so, dass du in die Ehe kommst und plötzlich bist du so. Wenn das für die Ehe gilt, dann gilt das in direkter Weise irgendwo für jeden Mann und für jede Frau. Weil du musst bestimmten Sachen entwickeln in dir, um es leben zu können später in die Ehe. Und deswegen hat es für uns eine Relevanz. Ich weiß, dass diese Stelle ziemlich unangenehm anfängt, gerade wenn man hier kein Mann ist. Die gute Nachricht ist aber, es wird hier mehr über den Mann gesagt als über die Frau. Deswegen fange ich mit dem Mann an, was diese Stelle zu sagen hat. Und der erste Punkt ist deswegen ein Mann nach dem Urbild, ein Mann, wie Gott sich das vorgestellt hat. Was sagt diese Stelle? Die Stelle sagt, diese Männer, sie lieben ihre Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Ich hoffe, dass du hier merkst, dass dieser Mann liebt nicht das andere Geschlecht, indem er die Unterordnung fordert. Es heißt, er liebt sie, indem er eine gewisse Opferbereitschaft bringt, in die Art und Weise, wie er damit umgeht. Hingabe und Opferbereitschaft in dieser Liebe. Wieso ist es Gott so wichtig, den Mann daran zu erinnern? Weil genau an diesem Punkt ist der erste Mann gescheitert. Nun, die von euch, die Geschichte kennen von Adam und Eva, Gott hatte gesagt, von dem Frucht sollt ihr nicht essen. Aber Eva hat sich verführen lassen. Sie hat gegessen und sie hat den Frucht ihrem Mann gegeben. Und dann waren sie beide in der Potte. Und dann kam Gott und stellte den Mann die Frage, hey, Adam, was ist passiert? Und das war seine Antwort. Adam antwortete, die Frau, die du mir zugestellt hast, sie hat mir vor dem Baum gegeben. Und da habe ich davon gegessen. Hast du schon von der Costa Concordia gehört? 2012 ist die Costa Concordia in der Nähe von der Toskana in einem Unfall gelandet. 4.000 Leute waren auf diesem Schiff, Kreuzfahrtschiff. 32 Leute sind gestorben, weil der Kapitän eine Kursänderung gemacht hat. Eigentlich, wieso diese Geschichte so berühmt ist und was alle kaputt gemacht hat, ist, dass eine der ersten Personen, der den Schiff verlassen hat, war der Kapitän. Er hat eine Kursänderung gemacht und er hat gemerkt, oh, es läuft nicht. Er ist einfach weggegangen. Und wir wissen, der Kapitän verlässt eigentlich das Schiff als Letzter. Adam hat nicht etwas viel anders gemacht. Weißt du, als die Situation schwierig geworden ist, er war der Erste, der das Schiff verlassen hat. Seine Liebe und seine Hingabe waren stark genug, solange es keine Schwierigkeit gab. Und vielleicht das Erste, was Gott sagen will hier, wenn er von dieser Hingabe spricht, ist zu sagen, hey Mann, nach dem Urbild, du musst jemand sein, der es versteht, die Bereitschaft, dich zu opfern, gerade wenn Sachen schwierig sind. Dran zu bleiben, wenn Sachen schwierig sind. Viele von uns hier Männer, ihr arbeitet sehr hart, weil man muss den Kredit abbezahlen. Man muss dies und man muss das machen. Und die Situation sieht nicht immer, wie er sein soll. Aber weißt du was? Der Motto hier ist, wenn du der Captain bist, dann verlässt du das Schiff als Letzter. Sag mal ein Mann neben dir, du bist der Captain. Du bist der Captain. Es bedeutet auch für uns als Männer zu lernen, seinem Wort zu stehen. Sein Versprechen zu stehen. Es sind nicht nur die großen Sachen. Es bedeutet, wenn ich sage, ich bringe den Müll runter, dann bringe ich es auch mal runter. Die kleinen Sachen, weil mein Wort einen Wert hat. Das bedeutet für uns zu lernen oder wieder zu entdecken, was es bedeutet, sich etwas hinzugeben und dran zu bleiben, egal was passiert. Stellt euch mal Jesus vor, der vor dem Kreuz geht und er sieht die Schwierigkeit und den Gräuel. Und man stellt ihm die Frage, Jesus, willst du wirklich meinen, du sei Gottes Sohn? Und da am Kreuz sagt er, eigentlich habe ich mir das anders überlegt. Eigentlich war Petrus das Problem, weil er hat eigentlich diesen Soldat das Ohr abgeschnitten. Ich war der friedlichste Mann in dieser ganzen Geschichte. Das hätte er es machen können. Aber er liebte die Kirche so, dass er bereit war, in die Schwierigkeit auch zu gehen. Sag ein Mann neben dir, du bist der Captain. Du bist der Captain. Das Zweite, was diese Stelle bedeutet, weißt du, als Gott fragt Adam, was ist passiert? Er sagt, Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, also zurück, Carla, nochmal bei Adam, genau. Die Frau, die du mir zugestellt hast, die ist das Problem. Eigentlich nicht nur sie, sondern du, der sie mir geschaffen hat, ist das Problem. Und vielleicht, ja, ich habe auch davon gegessen, aber ihr beide, eigentlich, sei das Problem gewesen. Weißt du, ein Mann nach dem Urbild steht auch mal zu seinen Fehlern. Wir sind nicht nur stark und wir nehmen nicht nur Verantwortung, weil wir alles richtig machen. Wir nehmen auch Verantwortung, weil wir den Mut haben zu sagen, das habe ich nicht richtig gemacht. Wenn wir den Mut nehmen zu sagen, das tut mir leid. Wenn wir verstehen, wir tun nicht unsere Geliebte vorne, damit wir uns retten, sondern wir stehen davor. Erinnert ihr euch an Christus? Wie viel Sünde hatte Jesus? Und dann nahm er die Sünde der ganzen Welt, weil er schämte sich nicht um unsere Schwäche. Er hatte keinen Grund, es zu machen. Aber dadurch zeigt er uns, dass wir vielleicht einfach lernen können, Verantwortung zu unseren Fehlern zu nehmen und dazu zu stehen. Das Letzte, was Paulus zu sagen hat über die Männer, ist, weiter, wenn sie sich hingeben mit Aufopferung, dann tun sie etwas. Das Ziel ist, dass sie ihre Frauen, wenn du willst, heiligen, reinmachen durch das Bad, also im Bad durch das Wort. Und nun, du stellst ja die Frage, was ist hier gemeint? So, vielleicht, ich kann es so erklären. Was mit dem Heiligen hier gemeint ist, ist, das andere Geschlecht zu helfen, zur Vollkommenheit zu kommen. Das andere Geschlecht zu helfen, sich zu entfalten. Und deswegen geht wahrscheinlich der Vers so weiter. Nächste Folie. So sollen die Männer dann ihre Frauen lieben wie den eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn noch nie hat jemand sein eigenes Fleisch gehasst. Nein, jeder nährt und pflegt es, wie auch Christus die Kirche. Das heißt, als Mann nach dem Urbild, mein Umgang mit dem anderen Geschlecht ist ein Umgang, wo ich versuche, dieses anderen Geschlecht dazu zu bringen, zur Blüte zu kommen. Es gibt einige erschütternde Zahlen über unseren Gesellschaft. Mehr und mehr wird es berichtet, gibt es Männer oder als Mann wird Pornografie konsumiert. Immer höher und höher als vielen anderen Sachen. Eine Statistik sagte, von dem, was Leute sich da ins Netz schauen, 40% sind die Arten Pornografie, die Gewalt gegenüber Frauen verherrlichen. Wo es um Missbrauch von Frauen geht. 40%. Das bedeutet ein bisschen mehr als jeder dritte Mann. Findet Erfüllung in Bildern, die das andere Geschlecht missbrauchen. Es ist kein großer Wunder, dass man dann das Gefühl hat, dass der Umgang mit dem anderen Geschlecht wie der Umgang mit einem Objekt ist. Und irgendwo, wenn wir da als Männer nach dem Urbild nicht dafür stehen, um gegen solche Phänomene in unserer Gesellschaft zu handeln, dann wird das lange so bleiben, dass das andere Geschlecht als Objekt gesehen wird. Weißt du wieso? Weil solange es Nachfrage geben wird, wird es ein Angebot geben. Paulus sagt, nee, macht alles, was ihr könnt, um das andere Geschlecht zur Vollkommenheit zu bringen, zur Blühe zu bringen. Und wenn ihr das versucht zu tun, was bringt es euch? Paulus sagt, dann werdet ihr oder seid ihr auf eurem Weg, Christus immer ähnlicher zu werden. Weil so ging er mit der Kirche um. Dann entwickelt ihr euch zu dem, was Gott sich vorher gedacht hat über euch. Aber dann spricht Paulus nicht nur über den Mann nach seinem Urbild, er spricht auch über die Frau, eine Frau nach dem Urbild. Was sagt er über die Frau nach dem Urbild? Er sagt, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie unserem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist, er der Retter des Leibes. Nun, bevor dein Herz jetzt anfängt, ganz stark zu bluten, es wird nicht bluten, aber wenn du denkst, es wird bluten, muss ich an etwas erinnern. Jesus ist nicht jemand, der irgendwer in diesem Raum, der meint, er glaubt an Jesus, dazu gezwungen hat, an ihm zu glauben und sich ihm zu unterordnen. Das hat Jesus nie gemacht. Das heißt, wenn es eine Unterordnung ist, wie bei Jesus, es geht um etwas, was freiwillig passiert. Es geht um etwas, was aus meinem Herz geschieht. Und es geht um etwas, was sehr unterschiedlich ist, weil wie gerade ich meine Unterordnung zu Jesus, meine Hingabe zu Jesus lebe, kann sehr unterschiedlich sein als das, was du gerade erlebst. Weil wir vielleicht unterschiedlich sind. Das ist so interessant, vielleicht deswegen gibt es hier keine Liste, wie Unterordnung aussieht. Weil wir reden hier über etwas, was mit jedem spricht und jeder auf unterschiedliche Art und Weise spricht. Aber wenn wir uns wieder an dem erinnern, was vorher war in diesem Streit zwischen den Geschlechtern und als Adam gesagt hat, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist das Problem, kam Gott nach einer langen Auseinandersetzung zu der Frau und er machte diesen Urteil. Gott sagte, ich mache dir viel Beschwerden und lasse deine Schwangerschaft zahlreich sein. Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wirst du verlangen und er wird über dich herrschen. Nun, die Frage ist, was meint Gott, wenn er sagt, nach deinem Mann wirst du verlangen? Die Antwort vielleicht kommt ein Kapitel später in der Bibel. Es gibt eine Geschichte, wo jemand versucht, also in die Versuchung ist, seinen Bruder umzubringen. Und Gott sagt ihm, die Sünde ist in deinem Herz und sie verlangt gerade nach dir. Aber du sollst auf sie herrschen. Dieses Wort verlangen kann also die Bedeutung haben, du hast hier etwas, was versucht, Herrschaft über dich zu nehmen. Was Gott hier sagt, ist nicht, du wirst deinen Mann brauchen. Er sagt, hey, ihr habt hier einen Krieg angefangen, was so weitergehen wird, dass du versuchen wirst, immer mehr Herrschaft, immer mehr einen Mann zu beherrschen. Und er wird auch versuchen, dich zu beherrschen. Ihr werdet im Krieg sein. Wie dieses Krieg heute aussieht, wird uns eine junge Doktorandin zeigen. Carla?
Wie du beherrschst du seine Gedanken, wie du dein weibliches Charisma ausspielst. Darum geht es im heutigen Video. Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Dr. Leonie Töne. Ich bin Life- und Dating-Coach für Frauen. Und hier auf diesem Channel gibt es für dich regelmäßig neue Videos zum Thema Liebe, Partnerschaft, Dating, glücklich sein. Alles, was du dir wünschst. Wenn du eine spezielle Frage an mich hast, schreib sie unten in die Kommentare. Denn meine Videos sind Antworten auf deine Fragen aus den Kommis. Und was du natürlich dazu tun sollst, ist, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, indem du auf den Abo-Button klickst und Teil unserer Familie wirst. Heute geht es um ein wirklich schönes Thema, ein wirklich Ja, verlockendes Thema, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und zwar ging es um die Frage in den Kommentaren, wie kann ich die Gedanken meines Dates beherrschen? Oder also meines Mannes, meines zukünftigen Mr. Right sozusagen. Und das Schöne ist, die Technik, die Strategie, die ich dir heute erklären werde, die funktioniert, wenn ihr euch gerade erst kennengelernt habt und datet. Die funktioniert, wenn ihr schon in einer Beziehung seid. Die funktioniert, wenn ihr am Anfang des Datings seid. Die funktioniert auch, wenn ihr in einer Affäre steckt, aus der du gerne, also eine Sexbeziehung, aus der du gerne in eine feste Partnerschaft kommen würdest. Die ist wirklich universell gültig. Und ich habe auch noch nie so in der Tiefe auf diesem Kanal darüber gesprochen. Also es ist wirklich das erste Mal, dass wir uns so damit beschäftigen, wie du deine Gedanken komplett beherrschen kannst. Und wenn dir das Thema gefällt, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Dann weiß ich, dass ich für dich mehr Sachen in diese Richtung mache. So.
Heute geht es um was Schönes. Es geht darum, wie du seine Gedanken beherrschst. Wie du ihn beherrschen wirst. Nun, als dieses Video hochgegangen ist, ein Monat später gab es 5000 Frauen, die den Kurs gemacht haben. Wie beherrsche ich diese Person letztendlich? Ich habe ein paar Kommentare von euch gebracht, für euch gebracht. Was haben die Teilnehmerinnen gesagt nach diesem Kurs? Anna sagt, dieses Video hat mich echt inspiriert. Viel mehr, als ich es erwartet habe. Es kommt eine zweite, die den Kurs gemacht hat. Blush Cotton heißt sie. Die hat gesagt, das hat mir gut gefallen, Leonie. Sag mal, gilt das auch für den Ex? Sind seit 2,5 Jahren getrennt. Haben ein Kind zusammen, welches er eigentlich nicht haben wollte. Ich kann ihn nicht einfach vergessen. Also Blood Cotton sagt, eigentlich war ich mit dem Chip, er wollte kein Kind. Ich wollte unbedingt, ich habe das Kind bekommen. Er ist weggegangen und ich will sie nicht mehr haben. Ich brauche deinen Chip. Wie kann ich ihn weiter beherrschen? Da kommt Mona, Statement 3. Mona sagt, liebe Leonie, wieder ein tolles Video von dir. Ich habe dank deinem Programm meinen Ex, die Liebe meines Lebens, nur nach 3 Monaten zurückbekommen. Ich bin dir so unendlich dankbar. Du bist so eine Bereicherung für alle Mädels da draußen. Wir sind jetzt 1,5 Jahre zusammen und ich wünsche mir, dass er mich heiratet. Wie kriege ich das jetzt hin? Die hat es hinbekommen, ihn auf dem Weg zu beherrschen, aber sie braucht noch mehr Beherrschungsstrategie. Wie kriege ich das noch mehr hin? Verstehst du, wie das Spiel geht? Du wirst über ihn herrschen. Vielleicht wirst du nicht kämpfen, aber du wirst Tricksen finden, du wirst manipulieren, du wirst Ideen finden, wie du über ihn Einfluss hast. Gott sagt, hey, Frauen nach meinem Urbild, ich weiß, es ist verlockend und ich weiß, du hast so viel Strategie, wie vielleicht niemand auf die Planete, aber lass es. Lass es weg. Das ist, was er meint. Stell dich unter. Lass es weg, weil du willst als Christ nicht Jesus manipulieren. Es geht ja auch nicht darum, von ihm alles zu bekommen, was du haben willst, genau um den Zeitpunkt und auf die Art und Weise, wie du es haben willst. Oder? Das bedeutet, du stellst dich auf seine Wille unter, wenn er bestimmte Sachen nicht tut, wie du das haben willst. Jesus sagt, tu doch dasselbe mit dem anderen Geschlecht. Weil sonst spielst du ein Bällchen, was nicht endet. Weißt du, ich weiß, es ist schwierig, vielleicht für bestimmte Frauen unter euch zu denken, aber vertraue auch ab und zu, dass das, was der Mann denkt, auch richtig ist. Also, ich weiß, du denkst, er ist noch mit 14 im Kopf und er kann gar nichts und wie sie denken, stimmt nicht. Aber weißt du, vertraue manchmal. Vertraue manchmal, dass er auch den Weg weiß. Das ist eine Entscheidung, sich mal zu unterstellen. Ich weiß nicht, wie es mit dir geht. Ich verstehe nicht Jesus immer 100%, aber manchmal muss ich einfach vertrauen, er meint es richtig. Ich stelle mich die Zukunft, die er mit mir hat, unter. Das Letzte, was ich vielleicht hier sagen will, ist, ich habe eben erwähnt, unsere Identität ist eigentlich Produkt der Gesellschaft. Und die Gesellschaft ändert sich ständig. Wisst ihr, was es bedeutet? Es bedeutet, als Mann, du musst dich jeden Tag ständig ändern. Das, was von einem Mann vor 20 Jahren erwartet wurde, ist überhaupt ganz anders heute. Heute brauchst du bestimmte Fertigkeiten, und die Bedürfnisse des anderen Geschlechts zu tun. Aber was viele Frauen merken, die Männer kommen nicht so schnell hinterher. Vielleicht hat er das noch nicht hinbekommen, alle deine Wünsche aus den Lippen, eigentlich nicht aus der Seele herauszulesen. Und du fühlst nicht diese Symbiose, wenn du mit anderen Männern sprichst. Aber hier ist vielleicht ein sehr wichtiger Punkt. Vielleicht wir müssen auch lernen, Männer zu schätzen für das, was sie können. Weißt du, den Computer reparieren da? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe immer bei uns zu Hause meinen Moment bei den Einkäufen. Wenn wir einkaufen, ich darf nie einräumen, weil anscheinend räume ich nicht richtig auf dem Ding. Und eigentlich fahre ich nur das Auto und den Caddy. Und dann kommt mein Moment. Mein Moment kommt, wenn wir zu Hause sind und es gibt da 10 Päckchen und sie müssen alle hoch. Ich weiß, ich bin der Einzige, der das hier erledigen kann. Und ich empfinde es oft als manchmal ein Eingriff zu meiner Persönlichkeit, wird anderes übernehmen wollen, weil das ist mein Moment. Und eine der Sachen, vielleicht, die ich oft an meine Frau schätze, ist, dass sie manchmal sagt, ey, das ist toll, dass du dieses Ding hochträgst. Weil sie erkennt, in diesem ganzen Einkaufssystem, das ist die einzige Aufgabe, die ich mit 100%iger Zuverlässigkeit hinbekomme. Und dieser Punkt in anderen Männern zu schätzen, und das geht nicht nur in die Ehe, wie wir mit kleineren Jungs umgehen, welche Art von Erwartung wir an die haben, um uns herum. Wie wir mit Arbeitskollegen, was erwarten wir von sie? Und wie gehen wir mit denen um, wenn sie das nicht erreichen? Paulus will hier sagen, schätzt, was ihr habt. Weil Jesus ist eben nicht alles, was wir haben wollen immer. Er ist einfach, wer er ist. Und das mal anzunehmen, ist eine gute Sache. Du hast viel gehört und du hast wahrscheinlich viel gehört, wo du merkst, hey, da bin ich noch nicht so weit. Und da will ich dich wirklich ermutigen, zu wissen, egal wo du stehst, als Mann oder Frau, das Allerwichtigste ist, dass du weißt, du hast einen Wert in Christi Liebe. Wir haben alle gelernt, auf eine gewisse Art und Weise zu funktionieren. Den Mann nach dem Urbild Gottes zu werden, die Frau nach dem Urbild Gottes zu werden, ist eine neue Lernphase. Es ist eine neue Prozessphase. Es ist wichtig, dass du weißt von vorne heran, Gott disqualifiziert dich nicht, weil du es jetzt nicht alles super hast. Gott hat eine Liebe, die dich dadurch tragen will. Eigentlich der Grund, wieso es so schwierig ist, manchmal ist, dass du dich unsicher fühlst. Deswegen willst du eben manipulieren, weil du nicht manipuliert sein willst. Deswegen willst du eben unterdrücken, weil du willst dich nicht verletzlich machen. Aber Jesus sagt, du bist, wie du bist, erstmal richtig. Und komm zu mir auf dem Weg und mit mir auf dem Weg wirst du lernen, welcher Schritt für dich dran ist, um dieser Mann und diese Frau zu werden. Wisst ihr, für mich war es, ich habe Mann sein ganz schwierig und unterschiedlich gelernt. Ich komme aus einem Haus, wo Gewalt war normal. Also wenn ich meine Erinnerung sehe, als ich 8 war und 9 war, ich erinnere mich an Streiten, eigentlich fast immer an Streiten, wo ich den Blut meiner Mutter von dem Boden immer abwischen musste. Ich habe Phasen gehabt mit 8, wo ich wieder ins Bett gemacht habe, weil ich so viel gesehen hatte, was einfach nicht normal war. Mein Vater hatte einfach die Eigenschaft des Gewalt. Und das, wie ihr euch vorstellen könnt, hat Beziehung schwierig gemacht. Weil du willst nicht unbedingt Bindung zu seinem Papa haben. Aber an meinen Vater kann ich auch wissen, weißt du, es gibt Hoffnung. 2005 ist mein Papa Christ geworden. Seit 2005 hat er meine Mama nie mehr geschlagen. Das ist nicht bei ihm so. Mein Papa, er war Boxer und alles Mögliche. Also er hat immer ein Zorn, was explodieren kann. In jedem Zeitpunkt. Und manchmal wird er laut. Manchmal muss er ganz viel rennen gehen. Aggression abbauen also. Und er kämpft auf diesem Ding seit mehreren Jahren, seit 2005. Ihm auf diesem Weg zu sehen, hat unsere Beziehung wieder heil gemacht. Weil ich sehe jemanden, der von irgendwo gelernt hat, Mann auf eine gewisse Art und Weise zu sein, aber sich auf dem Weg macht, mit den Schwierigkeiten, die es hat, ein anderer Mann zu werden. Und ich sehe aber einen Gott, der Menschen dabei begleiten will. Und deswegen will ich dir sagen, es ist nicht zu spät für dich. Und egal, wo du steckst, mach einfach deinen nächsten Schritt. Das ist eigentlich der Grund, wieso wir gleich Abendmahl feiern werden. An diesem Abendmahl bedenken wir Jesus. Alles, was wir gesagt haben, wie er uns beibringt, ein Mann nach Gottes Herz zu sein, wie er uns beibringt, eine Frau zu sein, die Gott ehrt und anderen um sie herum hilft, zur Blüte zu kommen. Aus ihm bekommen wir die Kraft, es zu sein, weil sein Tod war ein Tod, das bedeutete, ich weiß, ihr schafft es nicht, deswegen gebe ich mich hin. Aber die Gerechtigkeit, die ich habe, das, was ich schaffe, diese Kraft, das gebe ich euch. Und für jeder, der zu mir kommt, werde ich durch meinen Geist jeden Tag da sein, damit er die Schritte macht. Und deswegen will ich dich einladen heute Nachmittag. Besonders, wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast. Du fragst dich, wer du bist. Du fragst dich, was deine echte Identität ist. Der Gott, der dich hier ruft, ist ein Gott, der meint, er hat einen Plan für dich und für deine Identität, für dein echtes Wesen. Du kannst dich auf ihn einlassen, damit er dir hilft, dem zu werden, den du sein sollst. Ich will dich ganz besonders einladen, wenn du weißt, dass du gescheitert bist. Vielleicht bist du gescheitert, diese Beziehung. Du bist dir selbst gegenüber gescheitert. Du bist weit davon entfernt, was Jesus sagt. Hier sagt er, du hast die Kraft, weil ich in dir komme. Und wenn du das einmal zu dir nimmst, möge er dir segnen, um aus dir jemand Neues zu machen. In der Nacht, in der unser Herr verraten wurde, er nahm das Brot, er brach es in Stücke. Er sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben wurde. Jedes Mal, wenn ihr es zu euch nehmt, erinnert euch an, was ich für euch getan habe. Danach nahm der Herr den Kelch, sprach das Dankgebet darüber und sagte, das ist der neue Bund in meinem Blut. Jedes Mal, wenn ihr es zu euch nehmt, erinnert euch an, was ich für euch getan habe. Und so jedes Mal, wenn wir das Brot nehmen und vom Kelch trinken, erinnern wir uns, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Er ist gestorben, er ist auferstanden, zurück in den Himmel gegangen und er kommt wieder, um uns zu sich zu nehmen. Ich bete. Vater, ich danke dir für deinen Plan. Für deinen Plan, was anders ist als der Plan dieser Welt. Vater, wir sehen, dass wir in einem Krieg sind, wo jeder Geschlecht versucht, ja, das andere zu herrschen. Seine Art und Weise, mit seinen Mitteln. Und Vater, was wir brauchen, ist eine Alternative von dir. Aber dazu brauchen wir deine Kraft, weil wir sind einfach Kinder unserer Zeit, wir sind Kinder unserer Eltern, wir sind Kinder unserer Gesellschaft, wir sind so, wie wir sind. Und schaff es nicht aus uns heraus. Vater, gib uns deinen Segen. Gib uns deine Kraft. Und verändere jedes Herz, was zu dir kommt, heute Nachmittag. Amen. Der Heiko wird mir helfen, das Abendmahl zu teilen. Er wird Traubensaft haben, ich werde Wein haben. Hier ist das Mahl des Herrn für das Volk des Herrn. Kommt und schmeckt. wie gut die veränderte Kraft Gottes ist für uns. Also Wein, Traubensaft.